Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese stellen keinen Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung dar. Werteentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. What a week, Petra.
Oh ja.
Ich weiß schon, warum Achterbahnfahren echt nichts für mich ist.
Für mich übrigens auch nicht, ja.
Ja, dann sprechen wir da gleich mal drüber. Ansonsten haben wir drei spannende Unternehmen dabei. Petra, schieß los. Was haben wir im Gepäck?
Ja, mit Chevron haben wir heute einen weltweit agierenden Energiekonzern, der zu den größten Ölkonzernen der Welt gehört. Zuletzt senkte das Unternehmen die Dividende vor 40 Jahren. Heute liegt diese über 4%. Und dann gibt es ja auch noch die Umstände hinsichtlich Venezuela. Also ein äußerst interessantes Unternehmen für uns.
Und dann sprechen wir über den deutschen Pharma- und Agrarkonzern Bayer, dessen Aktie seit dem vergangenen Herbst ein eindrucksvolles Comeback hinlegt. Wir wollen diskutieren, ob diese Rallye berechtigt ist oder ob da nicht gleich die großen Enttäuschungsrisiken lauern.
Und dann haben wir noch ein kleines Unternehmen, das seit fast 30 Jahren an einem der spannendsten Hebel der Energiewende arbeitet, der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung. Wir sprechen über 2G Energy aus dem Münsterland. Das Unternehmen zählt heute zu den weltweit führenden Herstellern von Blockheizkraftwerken und ist daher auch ein Kandidat für unseren heutigen Podcast. Aber zunächst der Hinweis, wie immer an dieser Stelle, wer sofort zu einem dieser drei Unternehmen gehen möchte, kann dies gerne tun und orientiert sich an den Zeitangaben in unseren Shownotes.
Der Wochenrückblick.
Ja, was war das in der letzten Woche, Petra? Oder was war das überhaupt in der letzten Woche? Davos, Grönland, Trump, eine völlig absurde Show. Dummerweise nur präsentiert vom echten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Petra, ich hätte an dich als erstes mal die Frage, die Märkte sind da ja so recht ruhig durch diese Woche durchgesegelt. Es ging so ein bisschen runter, es ging aber auch wieder hoch. Nicht wirklich überraschend. Interessant war das Novo Nordisk, der dänische Pharmakonzern, von der Entspannung zum Ende der Woche in Davos sehr stark profitiert hat. Die Aktie immerhin 7,5% im Plus. Ansonsten die Märkte aber relativ, ich würde mal sagen, trotzdem gelassen. Sind die Märkte abgestumpft oder was war das?
Ja, im Vorfeld haben wir schon gesehen, als dieses Grönland-Thema nach Venezuela auf den Tisch kam, dass die Märkte auch wieder korrigieren können. Und dann war natürlich mit Spannung die Rede von Trump in Davos erwartet. Auf die möchte ich jetzt...
Darf ich ganz kurz nur zur Korrektur gehen? Also es waren so 1-2% ne, am Tag, die es mal runterging. Das war jetzt nicht der große Crash für meinen Begriff, wo man sagt so, ach du meine Güte, die NATO steht vorm Bruch, alles bricht auseinander. Das habe ich an den Börsen ehrlich gesagt nicht gesehen.
Ja, also da kennen wir Trump ja gut genug, dass wir wissen, eskalieren, um zu verhandeln. Und ich glaube auch, dass hier viele wieder an irgendeine Einigung gedacht haben, die wir ja auch am Ende des Tages gesehen haben. Und deswegen gab es eine leichte Korrektur. Gut, das war für uns schon in diesem Jahr ungewöhnlich, 2-3 Tage hintereinander den DAX oder auch die anderen Indizes mal im Minus zu sehen. Aber da sind wir wieder rausgekommen. Und ich möchte auch gar nicht so sehr auf diese Siegesrede von Donald Trump eingehen, weil die ist nun wirklich nicht der Rede wert gewesen. Was ich wirklich gut fand und was mir so ein bisschen Hoffnung für die Zukunft gemacht hat, war die Rede von Mark Carney, dem Premierminister von Kanada, der ja fast auf eine neue Ära hinweist. Und das fand ich also wirklich beachtlich. Also er hatte beim Lunch deutlich gesagt, dass er bereit ist, auf dem nordamerikanischen Kontinent die Führung für diejenigen zu übernehmen, die sich dort nicht mehr wohlfühlen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen uns mal vorstellen, wenn Kanada mit Europa und Japan war auch im Gespräch und natürlich Mercosur ein Wirtschaftsabkommen abschließen würde, dann wäre das so eine unglaublich mächtige Vereinigung, die natürlich Trumps Wunsch nach einer eigenen westlichen Hemisphäre komplett zerschlagen würde. Und vielleicht hat das auch am Ende des Tages dieses wirklich gemeinsame Auftreten der Europäer so ein bisschen bewirkt, dass Trump Trump wesentlich schneller, als ich diesmal erwartet habe, wirklich hier eingelenkt hat, was wir gesehen haben. Und das wäre eine schöne Entwicklung. Und ich fand auch diesbezüglich auch eine Aussage von Joe Kaeser sehr interessant, der vor 2 Wochen sich mit Saudi-Arabien getroffen hatte, auch mit einer anderen Wirtschaftsdelegation. Und angeblich sind diese mit den Vereinigten Emiraten und Katar ebenfalls an einem Wirtschaftsabkommen mit Europa interessiert. Ich habe das Gefühl, Timo, im Hintergrund tut sich etwas. Und ich habe das erste Mal das Gefühl, dass die EU wirklich einen Plan B hat, wo sie bewusst so noch nichts drüber berichtet.
Okay, da warten wir mal ab, was da noch kommt. Finde ich auch alles total interessant. Allerdings hat ja Trump jetzt auch schon wieder reagiert und droht Kanada mit 100% Strafzöllen.
Ja, das kennen wir ja.
Ja, genau. Aber muss man mal gucken, in welche Richtung das da noch alles fällt und geht.
Aber du siehst schon, er kann nur drohen. Er fängt jetzt an, weil Kanada sich mit China unterhält, fängt er auch an zu drohen. Und was ich halt gut finde, ist, wir fangen an, uns zu unterhalten. Wir fangen an, über den Tellerrand hinaus zu blicken und Alternativen zu suchen. Ob das jetzt in China ist oder ob das mit Südamerika ist, wir unterhalten uns. Und das sollte ihm so ein bisschen auch mal Gegenwind bringen. Gut, er droht, wir verhandeln, aber vielleicht kommen die Europäer da wirklich mal ein bisschen geschlossener und gestärkter raus.
Wie wichtig war denn in dem Zusammenhang noch die Warnung dieses Analysten der Deutschen Bank, der schon am vergangenen Wochenende gesagt hat, naja, also ja, die Europäer besitzen Grönland, aber sie besitzen auch Aktien und Anleihen aus den USA im Wert von 8 Billionen Dollar. Und wenn sie die mal auf den Markt werfen würden, nur so eine kleine Portion davon, so als Signal, dann könnte da ja einiges in Bewegung geraten, was die Amerikaner so vielleicht gar nicht möchten. Und prompt in dem Zusammenhang hat dann auch noch ein kleiner dänischer Pensionsfonds angekündigt, US-Staatsanleihen im Wert von gerade mal 100 Millionen US-Dollar, also das ist ja, das merkt der Trump ja gar nicht, aber gut, zu verkaufen, sich davon trennen zu wollen. Und das hat ja schon so eine Debatte auch ausgelöst in Davos. Scott Bessent, der amerikanische Finanzminister, hat sehr dünnhäutig reagiert auf diese Ankündigung und diese, sage ich mal, Warnung aus dem Haus der Deutschen Bank. Er hat angeblich auch mit Christian Sewing darüber gesprochen, dem Chef der Deutschen Bank. Wie wichtig sind solche Signale gewesen, glaubst du, um die Amerikaner zum Einlenken zu bewegen?
Also in dieser besonderen Situation letzte Woche um Grönland herum ist es natürlich nachvollziehbar, dass man versucht, also dieser kleine dänische Pensionsfonds so ein bisschen Druck auszuüben. Inwieweit jetzt diese Aktion noch andere Staaten folgen werden, das bleibt abzuwarten. Das ist auch sehr schwer zu sagen. Mhm. Aber letztendlich ist natürlich der Rückzug aus US-Staatsanleihen schon ein Druckmittel, den man ausüben kann. Also das wäre schon eine gewisse Macht, den Ausländer, nicht nur die Europäer haben, also auch China und Japan halten natürlich enorm US-Staatsanleihen. Und also weiterhin glaube ich, dass US-Staatsanleihen eine interessante Beimischung sind. Ja, die Zinsen werden wohl gesenkt werden und Trump wird auch alles daran setzen, bis zu den Midterm-Wahlen im November die Märkte zu stabilisieren. Aber wir hatten es auch schon öfter hier im Podcast, der US-Dollar wird natürlich auch weiter schwächer. Und ich gehe da wirklich von einer Range aus von 1,20, 1,25 im Währungspaar Euro-US-Dollar. Und diese Abwertung wiederum würde natürlich aus europäischer Sicht die Anlage in US-Staatsanleihen enorm unattraktiv machen. Muss man weiter hingucken. Bisher ist da nichts weiteres passiert. Aber sicherlich auch für die Zukunft ein großes Risiko, was der Markt zu kompensieren hätte.
Petra, dann ein letztes. Wir haben ja in den vergangenen Wochen ab und zu mal über Netflix gesprochen. Ja. Die bemühen sich gerade um die Übernahme von Warner Brothers. Und sie haben in der vergangenen Woche sehr solide Zahlen vorgelegt. Also einen ordentlichen Umsatzentwicklung und Gewinnentwicklung. Was bedeutet das jetzt für Netflix und diese Übernahmeschlacht um Warner Brothers und sozusagen den Wettbewerb mit Paramount da?
Ja, Netflix hatte im Vorfeld der Aktienkurs ja schon nachgegeben und auch nach diesem relativ soliden Zahlenwerk hat nachbörslich die Aktie nochmal über 5% abgegeben. Für mich war das in der Tat jetzt der Moment, um mal einzusteigen. Ich finde das sehr interessant, weil Wachstum und Cashflow ziehen gleichzeitig an und das trotz intensiver Konkurrenz und natürlich der hohen Investitionen. Aber wenn wir uns das mal angucken Umsatzsteigerung um 16% gegenüber dem Vorjahr. Jahresüberschuss beläuft sich 2025 auf 11 Milliarden US-Dollar nach 8,7 im Vorjahr. Und dann zählt zum Jahresende Netflix mehr als 325 Millionen zahlende Mitgliedschaften. Das überschreitet erstmals diese hohe Marke. Also ich finde die Zahlen wirklich äußerst solide. Wir haben hier wirklich den US-Streaming-Riesen Nummer 1. Ich kenne ihn selbst. Das ist echt ein Wert und ein Unternehmen, was ich nachvollziehen kann. Daher verstehe ich nicht, warum hier wirklich die Anleger gesagt haben, wir haben uns noch mehr erhofft. Und dann sind das natürlich diese klassischen Bewegungen von Aktienkursen, die man echt nutzen kann, um sich hier in ein Investment der Zukunft günstig einzukaufen.
Aber ist es nicht vielleicht so, dass die Börse gar nicht so sehr die aktuellen Geschäftszahlen bewertet hat, sondern die Ankündigung von Netflix, das Übernahmeangebot für Warner Brothers jetzt in ein Barmittelangebot umzuwandeln? Also die 83 Milliarden US-Dollar quasi allen Aktionären einfach auf den Tisch zu legen und zu sagen, hier habt ihr das Geld. Das bedeutet ja, dass der Konzern sich hoch verschulden muss im Zweifelsfall und nicht hier mit eigenen Aktien tauschen kann. Ist das nicht die Belastung, die die Börse da im Grunde genommen schon vorwegnimmt?
Das war mit der Auslöser. Also man hatte sich mehr erhofft und man hat natürlich enorm Cashflow. Das zieht ja an. Das nutzt man jetzt. Ich glaube schon, dass das Management weiß, was es hier tut. Natürlich muss der Warner Brothers Deal aufgehen. Aber wir hatten ja schon in einer vorherigen Podcast-Folge erläutert, was hier für ein riesiges Konglomerat entsteht. Und daher finde ich einfach, wie eben schon gesagt, das ist ein Investment in die Zukunft. Dass die Anleger hier erstmal kritisch reagiert haben, verständlich. Aber wenn wir uns die Entwicklung des Aktienkurses anschauen, glaube ich fast, dass es nicht günstiger werden kann.
Das Ganze sehen.
Ja, Chevron, wir kennen es, ist hauptsächlich in der Exploration, Produktion und Vermarktung von Erdöl- und Erdgasprodukten tätig. Das Unternehmen betreibt Ölfelder auf der ganzen Welt und verfügt über 11 Raffinerien in den USA, in Kanada, Europa, Asien und Afrika. Hinzu kommt noch die Produktion von Petrochemikalien, die in der Herstellung von Kunststoffen, von Kleidung und Autoteilen verwendet wird. Chevron firmiert seit 1930 unter seinem jetzigen Namen und hat seine Ursprünge im 19. Jahrhundert gehabt und war Teil des Ölimperiums von John D. Rockefeller. Und jetzt kommt halt etwas Besonderes hinzu. Wir wissen ja vom US-Militärschlag in Venezuela, davon könnte Chevron besonders profitieren. Trump sagte nach dem Angriff, dass die US-Ölindustrie Milliarden in das Land investieren werde. Und Chevron hat ein bereits laufendes, lizenzbasiertes Betriebsmodell in Venezuela. Und bereits unter Joe Biden erhielt das Unternehmen, das war 2022, die Genehmigung, trotz der Sanktionen in Venezuela Öl zu fördern. Und die Trump-Regierung verlängerte 2025 diese Genehmigung dann. Dass Chevron natürlich auch ein Wahlkampfspender Trumps war, dürfte hier natürlich äußerst dienlich gewesen sein.
Petra, ich würde hier gerne mal einhaken. Mhm. Das ist ja total einerseits naheliegend zu sagen, okay, Chevron ist schon im venezolanischen Ölmarkt. Venezuela ist das Land mit den mutmaßlich größten Ölreserven der Welt. Geschätzt 300 Milliarden Barrel sollen da noch im Boden liegen. Mhm. Und Chevron ist einer der wenigen großen Ölkonzerne aus den USA, die in Venezuela noch tätig sind. Genau gesagt in 5 Ölförderprojekten. Immer in einem Joint Venture, in einem Minderheitsbeteiligung mit dem staatlichen Ölkonzern PDVSA, spricht man vielleicht auch anders aus, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Ich habe immer im Kopf, es gab ja vor, ich glaube, 2 Wochen so ein Mittagessen von Donald Trump mit den Ölkonzernbossen und einer der Bosse, ich glaube, es war der Exxon-Boss, sagte, für ihn ist Venezuela uninvestable. Er hat verwiesen zum einen auf die Rechtsunsicherheiten in den USA, die politischen Unsicherheiten. Man weiß gar nicht, wie es dort weitergeht mit dieser Marionettenregierung, die Donald Trump da jetzt irgendwie installiert hat oder toleriert im Grunde genommen. Das ist das eine, aber das andere ist ja auch, erstens, die Ölindustrie in Venezuela ist komplett runtergerockt. Also da müsste man jetzt sehr, sehr, sehr viel Geld investieren, um an dieses ganze Erdöl ranzukommen. Die Rede ist von mindestens 100 Milliarden US-Dollar an nötigen Investitionen. Und dann ist es ja auch noch ein sehr spezielles Öl, nämlich es ist dieses Schweröl oder sehr schwere Öl. Das muss sehr aufwendig raffiniert werden. Und deswegen sagten irgendwie die meisten Ölbosse bei diesem Mittagessen, du Donald, ist irgendwie interessant, gucken wir uns auch gerne weiter an, aber dass wir da jetzt irgendwie groß reingehen und jetzt schon unsere Portemonnaies zücken, um da Dutzende Milliarden zu investieren, sehen wir irgendwie nicht so. Was macht dich so optimistisch, dass Chevron da ganz vorne dabei sein wird?
Ja, weil Chevron in Venezuela am besten positioniert ist. Und bislang hat das Land ja nur 1% der Weltölproduktion gefördert. Und in Venezuela war aber nie die Fördermenge das Problem, sondern die Konvertierbarkeit in frei verfügbares Geld, weil wir hier halt die Sanktionen und die Zahlungswege und das Settlement entsprechend konterkariert hatten. Was macht Chevron für mich so besonders? Für mich macht es besonders, es ist vor Ort. Es ist ein sogenannter Low-Cost-Produzent. Chevron fokussiert sich bereits auf die besonders günstigen Ölfelder. Der Break-Even-Preis in den USA von Chevron liegt bei nur 40 US-Dollar. Das bedeutet, Chevron bohrt ja nicht nur, sondern raffiniert auch. Und das wiederum bedeutet, bei fallenden Ölpreisen, da müssen wir beim aktuellen Stand ja auch von ausgehen, profitiert Chevron im Gegensatz zu den teuren Ölproduzenten, weil sie die Preise besser ausbalancieren können und damit die Wettbewerber aus dem Markt drängen. Und auch ein großer Freund von uns, Warren Buffett, ist deswegen schon lange in Chevron investiert. Also das Geschäftsmodell des Unternehmens ist äußerst solide, ebenso wie die Firmenbilanzen. Seit 38 Jahren steigert Chevron ununterbrochen seine Dividende. Die liegt momentan bei 4,4%. Natürlich, das, was du eben angesprochen hast, dass dieses Rechtsstaatrisiko in Venezuela oder auch das Partnerrisiko, was wir mit diesem staatlichen Konzern BDVSA sehen, das ist alles Risiko, Trump natürlich auch, aber hier ist es vor allen Dingen auch eine Chance, die man nutzen kann und die man auch haben könnte. Also wenn man sich Öl anschaut, und wir kommen an Öl nicht vorbei, natürlich aus zukünftige Energiequelle, die wir brauchen, die wir verarbeiten müssen, ist für mich Chevron eines der Unternehmen, die momentan besonders spannend sind.
Jetzt würde ich gerne noch einmal nachhaken. Also wir haben ja sowieso gerade beim Ölpreis irgendwie so eine Situation, es geht so ein bisschen seitwärts, tendenziell sogar sinkt es. Mhm. Alle Öl- oder Rohstoffexperten sagen, auf dem Ölmarkt haben wir große Überkapazitäten. Die OPEC funktioniert ja nicht mehr so als Mengenkartell. Alle machen irgendwie im Hintergrund immer so ein bisschen, was sie wollen, auch wenn die da irgendwelche Mengenreduktionen beschließen sollten. Jetzt kommt Venezuela auch noch auf den Markt, also sozusagen eher Druck nach unten. Unten beim Preis. Wenn ich mir jetzt den Kurs angucke von Chevron, dann sehe ich immer, ich sehe so ein Muster. Ich bin ja jetzt kein Chart-Experte, aber wenn ich mir diese Charts angucke über die lange Zeit, dann sehe ich, es gibt irgendwie Aufstiegsphasen, dann gibt es so eine Seitwärtsbewegung und dann geht es erstmal runter. Das haben wir gesehen zwischen 2005 und 2010, um 2015 herum. Wir haben es auch noch mal gesehen, um 2020 oder im Vorfeld von 2000, da kam dann die Pandemie, das würde ich mal so ein bisschen als Sondersituation bezeichnen. Mhm. Aber jetzt sind wir beim Aktienkurs von Chevron auch schon irgendwie eine ganze Weile, im Grunde genommen seit 23 ungefähr oder 22, wieder irgendwie bei Kursen zwischen 150 und 200 Dollar. Die Aktie oszilliert da irgendwie so rum, ist aktuell bei 167 Dollar. Eigentlich, wenn ich jetzt diesem Muster folge, müsste es eigentlich jetzt erstmal runtergehen, bevor es noch weiter hochgeht.
Also ich glaube, es geht jetzt erstmal hoch, weil wir gerade in Amerika diesen fürchterlichen Schneesturm über die nächsten Tage und Wochen haben werden.
Aber der Schnee taut auch irgendwann wieder.
Ja, gut. Also wenn wir dieses Muster verfolgen, gebe ich dir natürlich völlig recht. Aber für mich ist hier wirklich diese Situation um Venezuela ist eine Riesenmöglichkeit. Also diese gewaltsam erzwungene Öffnung dieses Landes, nochmal, davon wird Chevron profitieren. Wenn sich der politische Rahmen verbessert, ist dieses Unternehmen der schnellste Kanal, durch den zusätzliches venezuelanisches Öl laufen wird und in den Markt finden kann.
Das stimmt.
Und daher würde ich jetzt mal die historische Betrachtung des Charts beiseite lassen. Okay. Und glaube einfach, dass wenn das alles funktioniert, was sich Trump vorgenommen hat, und wir wissen, was er sich vornimmt, setzt er meistens auch um. Er hat sich ja nicht umsonst mit den ganzen Ölkonzernen an den Tisch gesetzt. Dann haben wir hier einen Kandidaten, der mittel- und langfristig uns Rendite bringen wird.
The trend is your friend.
Den Pharma- und Agrarkonzern Bayer hatten wir schon häufiger zu Gast in diesem Podcast. Das letzte Mal vor gut einem Jahr. Petra, du erinnerst dich sicher noch, da stand die Aktie,
oh ja,
stand die Aktie über 30 Euro und wir haben, also sie näherte sich so von oben kommt langsam den 30 Euro der Grenze. Und du sagtest jetzt, also hier ist mal so eine Grenze erreicht, der Aktienkurs ist so weit runtergekommen, da ist jetzt so viel eingepreist. Es kam dann anders, muss man fairerweise sagen, mit der Aktie. Es ging runter im Laufe des letzten Jahres noch sogar unter die Marke von 20 Euro, ganz kurzzeitig. Die Gründe für diese Krise im Aktienkurs sind bekannt. Immer noch die legendär teure Monsanto-Übernahme mit all den Rechtsstreitigkeiten und Rechtsrisiken in den USA. Stichwort Krebsklagen wegen Glyphosat. Plus etliche Schwierigkeiten in anderen Geschäftssparten. Vor allen Dingen fehlender Nachschub mit innovativen Arzneimitteln in der Pharmasparte. Plus steigende Rohstoffpreise etc. pp. So, jetzt gibt es seit bald 2 Jahren einen neuen CEO an der Spitze von Bayer, Bill Anderson. Ein Amerikaner, der hat sehr massiv eingegriffen bei den Mitarbeiterzahlen. Der Supreme Court hat vor gut 10 Tagen eine Klage von Bayer angenommen, zugelassen zur Verhandlung. Das war mit Spannung erwartet worden. Da geht es darum, ob eigentlich diese ganzen Krebsprozesse und Schadensersatzklagen zulässig sind. Und wenn der Supreme Court sagen sollte, die sind gar nicht zulässig gewesen, dann hätte sich Bayer wahrscheinlich auf einen Schlag von vielen Schadensersatzklagen befreit. Trump unterstützt diese Initiative von Bayer. So, und was hat der Aktienkurs gemacht? Er hat sich seit dem vergangenen November mehr als verdoppelt, von unter 20 Euro auf aktuell etwa 45 Euro. Petra, ist das jetzt tatsächlich die Trendwende? Kommt alles zum Guten bei Bayer und soll man da jetzt noch einsteigen? Was sagst du?
Also ja, ich hatte gesagt, dass es bei einem Kurs von 30 Euro, normalerweise müsste hier das Ende sein. Wir sind dann bis auf 18 gefallen und ich bin auch nicht eingestiegen, weil ich mir den Konzern angeguckt habe und ich einfach kein Licht am Ende des Tunnels gesehen habe. Ich habe halt gesehen, der Konzern ist mit 35 Milliarden Euro verschuldet, hat in den letzten Jahren mehr Geld für Rechtsstreitigkeiten ausgegeben als für Forschung und Entwicklung, die natürlich für einen Pharmakonzern so exorbitant wichtig sind. Und jetzt auch die neuesten Zahlen und die Bewertung, die lassen mich da auch noch nicht wirklich aufhorchen, dass ich sage, das ist jetzt für mich fundamental ein mittel- oder langfristiges Investment. Ja, was wir hier sehen, ist ein kleiner Turnaround. Das ist für mich aber mehr so eine charttechnische, spekulative Gegenbewegung, die wir sehen. Und die war schon enorm auf die letzten 12 Monate. Also da ist schon viel eingepreist. Und dass die Analysten Kursziele um die 40 Euro jetzt bereits erreicht wurden, das lässt mich dann auch eher aufhorchen. Also als nächstes müssten jetzt Zahlen, Daten, Fakten daher. Und wenn ich sehe, dass für 2025 mal gerade mit einem Umsatz von 46,5 Milliarden Euro gerechnet wird, der liegt ja nur leicht über dem aktuellen Niveau. Also das mag im besten Fall die Phase des Übergangs und eine Konsolidierung sein, aber das ist nachhaltig noch kein wirkliches Investment, wo ich sage, so und jetzt startet der Konzern durch.
Aber dann kommen wir doch zumindest mal, gucken wir gleich nochmal auf die Agrarsparte und Monsanto, aber jetzt gucken wir vielleicht einmal auf die Pharmasparte. Da gibt es viele Meldungen aus dem Konzern, was da alles jetzt auf den Markt kommt. Also zum Beispiel ein Gerinnungshemmer Asundexian ist angekündigt mit Blockbuster-Potenzial, hat einen ganz wichtigen Erfolg in einer Phase-3-Studie erzielt und die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Mittel jetzt für das sogenannte Fast-Track-Verfahren irgendwie eingestellt. Also hier geht es um ein Medikament, auf das schon lange gewartet wird, wo es auch Rückschläge in der Vergangenheit gab. Aber jetzt sagt man, okay, also dieses Medikament, wenn das dann die Zulassung bekommt, dann hat es ein Marktpotenzial von bis zu 3 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Und es wäre halt mal wieder ein patentgeschütztes neues Medikament, wo Bayer nicht sofort wieder Konkurrenz droht. Dann gibt es ein Medikament Nubeca, das ist schon auf dem Markt gegen Prostatakrebs. Da hieß es auch, ja, das wird mal 1 bis 2 Milliarden Euro Umsatz bringen. Jetzt ist man dabei zu sagen, das schlägt so ein, wir gehen eher von 5 Milliarden Euro Umsatz aus. Und so gibt es doch irgendwie einige Meldungen, zumindest aus der Pharmasparte, die ja recht lukrativ ist, die eine hohe Marge erwirtschaftet, wo ich sagen würde, ah, das ist aber doch ganz interessant. Da scheint sich auf jeden Fall mal was zum Besseren zu wenden.
Da scheint sich etwas anzubahnen, was vielleicht dem Konzern hilft, sofern wirklich die Rechtsstreitigkeiten beigelegt wären. Großes Fragezeichen, Ausrufezeichen. Den Verlust aus dem vergangenen Geschäftsjahr mit minus 2,55 Milliarden Euro mal zumindest auszugleichen. Mhm. Aber das ist doch für einen Investor kein Zeichen, dass ich hier in einen soliden, wachstumsorientierten Konzern investiere. Und darüber soll es ja auch so ein bisschen hier in unserem Podcast gehen. Also wir haben hier mittlerweile eine Dividende von einem deutschen Konzern, die steht bei nahezu null. KGV bei 17, ja, finde ich jetzt für Bayer jetzt auch natürlich nicht mehr ganz so günstig. Und wir haben die letzten Jahre haben wir einen Verlust gesehen. Den müssen die jetzt erstmal nachhaltig ausgleichen. Und wenn die Rechtsstreitigkeiten nicht beigelegt werden, also wenn Trump wieder von seiner Empfehlung abweicht, und ich glaube übrigens, dass US-Pharmakonzerne höhere Wachstumschancen haben, als das die Deutschen momentan haben. Also wenn wir hier nicht diesen Turnaround-Katalysator sehen sollten und wenn es nur irgendeinen Rückschlag in diesen avisierten Medikamenten gibt, haben wir hier wieder ein entsprechendes Potenzial, was von den Kurssteigerungen, enormen Kurssteigerungen, die wir die letzten 12 Monate gesehen haben, dass es dann auch wieder abwärts gehen kann. Also nachhaltig, fundamental sehe ich hier noch keinen Streifen am Horizont.
Okay, finde ich interessant. Ich würde halt umgekehrt argumentieren bei einem KGV von 17, was ja, ja, du hast recht, auf die letzten 3-4 Jahre bezogen und die ganzen Kalamitäten, in denen sich der Konzern befunden hat, eigentlich sogar recht hoch schon wieder ist. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen länger uns die Geschichte von Bayer angucken, dann ist es ja sogar relativ günstig. Dann würde ich sagen, haben wir doch eigentlich hier eine interessante Spekulation auf eine Erholung, wenn die Rechtsstreitigkeiten im Sommer tatsächlich beigelegt werden sollten.
Also ohne Frage, Bayer-Aktie bleibt ein Hochrisikowert, aber mit einer unglaublichen Turnaround-Fantasie.
Klein, aber oho.
Ich bin auf dieses Unternehmen aufmerksam geworden, weil mir ein Berater aus der Energieindustrie erzählte von einem kleinen Mittelständler aus Münsterland, den man überhaupt nicht kennen würde und der aber wirklich eine Nische für sich entdeckt habe und die auch schon seit 20, 30 Jahren sehr erfolgreich beackere. Und den sollten wir uns doch mal anschauen. Und das haben wir uns tatsächlich jetzt hier vorgenommen. Wir reden über 2G Energy aus Heeg im Münsterland oder im westlichen, ganz westlichen Nordrhein-Westfalen, ein Spezialist für Blockheizkraftwerke. Die bauen Blockheizkraftwerke, das sind Kraftwerke, die ja Wärme gleichzeitig auch noch produzieren können und im Bereich von ganz klein, 20 Kilowatt bis zu 4500 Kilowatt Leistung. Die werden betrieben mit Wasserstoff, Erdgas oder Biogas, in der Regel also mit Erdgas aktuell und die können aufgebaut werden für Mehrfamilienhäuser oder aber auch für größere Gebäudekomplexe, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude und so weiter und so fort. Die bauen die Dinger nicht nur und planen die nicht nur, sondern sie sind dann auch für Service und Wartung ansprechbar. Und das Ganze machen sie nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und auch in den USA. Deswegen nennt sich 2G Energy selbst einer der weltweit führenden Anbieter für dezentrale Energieversorgungskonzepte. Du hast es eingangs schon angesprochen, das große Thema ist natürlich Energiewende und sichere Strom- und Wärmeversorgung. Und wenn man das mit Gas macht, dann ist das ja grundsätzlich immer grundlastfähig. Das ist ja ein wichtiges Thema, wenn man gleichzeitig auf Solar- und Windenergie umstellt. Woher kriegt man sozusagen in Flauten seinen Strom und seine Wärme noch organisiert? Mhm. Da sind Blockkraftwerke auf jeden Fall ein wichtiges Instrument. Deswegen haben wir uns dieses Unternehmen vorgenommen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut von denen, dann muss man ja sagen, und die Historie, das funktioniert offensichtlich ganz solide, oder?
Ja, ich finde die auch äußerst interessant, weil auch dieser Gedanke dieser dezentralen Energieversorgung, der wird natürlich immer spannender, wenn wir denken, dass auch mal Strom in irgendeiner Form dahingehend ausfallen könnte oder, sage ich mal, der Trend natürlich zu Klimaschutz, Effizienz und Versorgungssicherheit einfach gegeben ist. Und was die beiden Jungs da errichtet haben, also dieses 2G, wir sagen immer 2G, die Gründer sind Christian Grothold und Ludger Gausling und von diesen beiden Anfangsbuchstaben kommt dieses 2G, finde ich interessant, was die halt da gemacht haben. Die sind im Grunde genommen, haben die mit kleinen Blockheizkraftwerken für Ställe und für Biogasanlagen begonnen und haben dann später noch das Biogas noch hinzugenommen und sind jetzt so viel mehr, weltweit tausende Anlagen installiert in den USA. Also es ist wirklich, wenn wir uns das anschauen in der Energieversorgung, haben die hier wirklich Großes geleistet und ich finde das auch toll, dass hier so ein Hidden Champion im Grunde genommen so weltweit vertreten ist und selbstverständlich davon profitiert, von diesem strukturellen Wachstum in dieser Energieversorgung. Also sicherlich ein Blick mal wert.
Also wenn man sich die Umsatzentwicklung anschaut, dann sieht man irgendwie, das ist so ein ganz kontinuierliches Wachstum. Vor 7, 8 Jahren waren die bei gut 200 Millionen. Inzwischen sind sie bei 375 Millionen im Geschäftsjahr 2024. Für 2025 haben sie die Umsatzprognose nach unten korrigiert. Auch, ich komme gleich noch zu den Gründen. Mhm. Ganz interessant, rechnen jetzt noch mit einem Umsatz von 380 bis 400 Millionen für 2025, sagen aber gleichzeitig in der Prognose für 2026, das kommt dann alles hinterher, also das, was sie ursprünglich für 25 erwartet hatten, weshalb sie es dann nach unten korrigiert haben, das soll jetzt 26 vielleicht noch nachgeholt werden. Das ist natürlich auch interessant. Was die schaffen, ist immerhin so eine Umsatzgewinnmarge von etwa 8-10%, also von den 375 Millionen blieb dann ein Nachsteuergewinn von immerhin 23 Millionen übrig. Cashflow eigentlich ziemlich solide, immerhin über 50 Millionen Cashflow. Und die Ausschüttungspolitik, also man kauft sich diese Aktie im Zweifelsfall nicht wegen der Dividende, die ist nämlich ziemlich gering. Die Dividendenrendite liegt mal gerade bei 0,6-0,8%. Das ist, glaube ich, nicht das Argument für diese Aktie, sondern das Argument ist, glaube ich, eher die Wachstumsfantasie in diesem Markt.
Richtig, ja.
Und da fand ich nur interessant, weil du die USA angesprochen hast, was sie zum Beispiel auch machen, ist, finde ich auch als Wirtschaftsjournalist total spannend. Die bauen Blockheizkraftwerke in der Ukraine und da natürlich, weil die ganzen klassischen Kraftwerke, die die haben, die Großkraftwerke von den Russen ja systematisch bombardiert werden, sehen wir ja jeden Abend gerade in den Nachrichten. Was die allerdings gesagt haben, ist, im zweiten Halbjahr 2025 sind die eigentlich zu erwartenden Aufträge, also wirklich eine traurige Nachricht, ausgeblieben aus der Ukraine und deswegen haben sie ihre Umsatzprognose für 2025 doch ein bisschen zurückgenommen, weil sie gesagt haben, das hat uns überrascht. Wir sind davon ausgegangen, dass wir dort noch mehr hätten machen sollen.
Verständlich, ja.
Haben sie nicht, aus welchen Gründen auch immer. Aber auch dort sind sie mit Blockheizkraftwerken auf jeden Fall sehr stark im Markt vertreten.
Ja, man muss sich vorstellen, wenn es irgendwann mal hier zu einer Einigung kommen sollte, den Krieg beizulegen, dann ist natürlich hier Aufbau angesagt und dann profitieren sie noch und nöcher davon.
Stimmt.
Und da momentan sowieso schon 40-50% des Geschäfts im Ausland stattfinden, ist hier natürlich auch noch enormes Potenzial zu sehen. Was mir aber an diesem Player so unglaublich gut gefällt, also grundsätzlich habe ich ein Problem damit, dass ich sage, das ist jetzt Blockheizkraftwerke, lassen sich demokratisieren und sind zukünftig in jedem Garten oder auf jedem Balkon zu finden.
Das stimmt.
Das glaube ich weniger, weil ich persönlich glaube schon eher an die zentrale Energieversorgung. Aber wenn du sie einmal beauftragt hast, dann hast du halt hier wirklich dieses unglaubliche Geschäftsmodell dieses kompletten Lebenszyklus. Also du hast zuerst die Projektierung eines solchen Kraftwerkes, du hast den Anlagenverkauf, die Inbetriebnahme und dann natürlich hört das Ganze nicht auf. Du brauchst Service, du brauchst Wartung, Ersatzteile. Zum Teil bieten sie auch Mietmodelle an. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant, weil diese Skaleneffekte im Grunde genommen mit wachsender installierter Basis steigen Serviceumsätze und wiederkehrende Erlöse durch die Wartung, das ist enorm hier.
Aktie steht aktuell bei etwa 35 Euro, das ist relativ hoch. KGV ist jetzt auch nicht ganz günstig. Aktuell für 2025 rückblickend lag es bei 35, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Für 2026 erwarten Sie einen deutlichen Rückgang des KGVs aufgrund Ihrer Gewinnsteigerung auf unter 20. muss man mal abwarten, ob das jetzt sich alles so einstellt. Aber zumindest in diesem ganzen Energieversorgungsbereich ein kleiner Hidden Champion aus Deutschland, den wir zumindest mal vorstellen wollten an dieser Stelle.
Absolut, absoluter Wachstumswert sehe ich hier auch. Das Einzige, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet bei solchen Unternehmen, ist halt dieser allgemeine Technologiepfad, den wir sehen. Also wenn zum Beispiel Wärmepumpen, Großspeicher oder die voll elektrifizierten Systeme schneller und günstiger von großen Anbietern skaliert werden, dann hast du natürlich hier einen enormen Wettbewerbsdruck. Aber so weit sind wir noch nicht. Das Unternehmen ist ja auch in der Forschung unterwegs, was Wasserstoffenergie angeht. Also daher wirklich sehr, sehr schönes Unternehmen, Hidden Champion, einen Blick auf jeden Fall wert. Und wir werden das Unternehmen auch sicherlich an dieser Stelle hier weiterverfolgen.
Das war mal wieder eine Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit
Petra Ahrens
in Köln und Timo Pache in Berlin. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und wünschen noch eine wunderschöne Woche. Alles Gute, kommen Sie gut durch.
Frostige Woche in Deutschland, genau, in Amerika noch schlimmer. Und
richtig, aber es soll ja noch ein bisschen wärmer wieder werden jetzt im Laufe der Woche. Es soll ja wieder ein bisschen wärmer werden.
Wir werden sehen, in diesem Sinne. Eine wunderschöne Woche, tschüss.
Eine wunderschöne Woche, bis nächste Woche, tschüss.
Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.